rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Das unscheinbare Wörtchen wir kann sehr viel bedeuten. Wir heißt Zusammenhalt und Solidarität, aber es kann auch heißen, andere, die nicht zum Wir gehören, sind weniger wert und gehören ins Out. Die Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger hat die Wandlungen des Begriffs Wir untersucht, inklusive seines Missbrauchs in der Auseinandersetzung um die Migration und der Bedeutung des Wir beim brüchigen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie. Das Wir kann auch Ausdruck des Selbstbewusstseins einer multikulturellen Gesellschaft sein, in der Unterschiede akzeptiert werden und nicht zu Feindseligkeiten führen. Das Gespräch mit Judith Kohlenberger hat Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum mit einem Zitat begonnen, das die Autorin quasi als Motto dem Buch Wir voranstellt.
Die Anthropologin Margaret Mead wurde von einer Studierenden gefragt, was sie als erstes Zeichen für Zivilisation in einer Kultur betrachte. Und Meads Antwort war, dass das erste Zeichen für Zivilisation ein gebrochenes und wieder zusammengeheiltes Femur, also lateinisch Oberschenkelknochen, sei. Sie erklärte, dass man im Tierreich stirbt, wenn man sich ein Bein bricht. Man kann weder vor Gefahren davonlaufen, noch zum Fluss gehen, um etwas zu trinken oder nach Nahrung suchen. Für herumstreifende Raubtiere ist man leichte Beute. Kein Tier überlebt lange genug, damit ein gebrochener Knochen heilen kann. Also kurzum, was Zivilisation von Nicht-Zivilisation unterscheidet, ist, dass man sich um die kümmert, die gerade vielleicht temporär ein Problem haben, während das sozusagen in der Nicht-Zivilisation nicht passiert. Seid füreinander da, schreibst du, seid zivilisiert. Das ist das große Pathos, das wir, wenn man so will, dass wir alle besser vorankommen, wenn wir zusammenhalten und dass wir alle darunter leiden, wenn wir nur gegeneinander agieren. Also was ist das Tolle an wir?
Ich habe mir gerade gedacht, wie du dieses Zitat jetzt vorgelesen hast, im Grunde sehen wir das ja genau jetzt eh. In der Pandemie, wann, wenn nicht in einer großen Krise, sehen wir das. Ich befürchte nur, sehen tun wir es eh, so wirklich die richtigen Schlüsse daraus gezogen haben wir vielleicht noch nicht ganz, wage ich jetzt zu konstatieren. Und ich fand dieses Zitat halt deshalb so passend, weil einerseits nimmt das auch wieder Bezug auf etwas im Grunde Medizinisches. Mhm. Also die Heilung steht da natürlich stark im Fokus. Die beschäftigt uns jetzt sehr. Auf einer persönlichen Ebene muss ich sagen, Margaret Mead ist natürlich als Anthropologin ein unglaubliches Vorbild, eine Pionierin, nicht nur in ihrer Disziplin, sondern generell eine der ersten Wissenschaftlerinnen, die wirklich auch Prominenz über die disziplinären Grenzen hinaus gewonnen hat, die ihr Feld wahnsinnig vorangetrieben hat und natürlich auch in einer sehr männerdominierten Welt sich bewegt hat, also gerade so Forschung und der indigenen Völkern irgendwo am Rande der vermeintlichen Welt, da ist sie natürlich auf der persönlichen Ebene ein Vorbild für mich. Aber vor allem war für mich ja auch dieses Momentum mit die Zivilisation ist dieses Zusammenwachsen auch irgendwo und eigentlich, was dem vorausgeht, dieses Seid zivilisiert, ist ja, dass da ein Moment ist, wo zuerst einmal was zerbrochen ist und was Unschönes war. Also niemanden wünscht man, dass er sich den Oberschenkelknochen bricht. Ich hatte diese Erfahrung zum Glück noch nicht, aber man sagt mir, dass das sehr schmerzhaft ist, nicht nur im Moment, wo es passiert, sondern auch die Wochen, Monate danach. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Grundthese in meinem Buch, dass wir Konflikte und Debatten affirmativ lesen können, fast positiv besetzen, unter Anführungszeichen, sie zwar wahrnehmen, den Schmerz wahrnehmen, der da entsteht, aber daraus nicht schlussfolgern, dass dieser Kampf ums größere Wir gescheitert ist, sondern ganz im Gegenteil, dass es diese Wachstumsschmerzen, wie ich sie nenne, braucht. Und deshalb fand ich das auf so vielen Ebenen so passend. Ich freue mich sehr, dass du mit dem Zitat gleich begonnen hast.
Jetzt ist ja das wahnsinnig plausibel, das Zitat. Also es entspricht ja nicht nur der Wahrnehmung, sondern es entspricht ja auch, glaube ich, der Moralität und dem Ethos, den jeder irgendwie hat und jede hat, nämlich, dass wir uns wünschen, dass wir eingebettet sind in ihren Zusammenhalt. So. Gleichzeitig kennen wir natürlich auch aus der Realität, dass der Reflex von Leuten sehr oft ist in Krisen, rette sich, wer kann. Das ist gewissermaßen das Gegenteil davon.
Frauen und Kinder zuerst, hätte man eigentlich gehofft.
Oder Frauen und Kinder zuerst, das kann man natürlich auch, wäre auch eine Alternative. Oder auch wenn es nicht Krisen gibt, also sozusagen in der Normalität, da gibt es ja dann auch sozusagen gerade in der Wirtschaftswissenschaft die Idee, dass der Homo economicus eigentlich nach seinem Eigennutz strebt und erst über das Streben nach dem Eigennutz ein allgemeines Glück entsteht und nicht, indem man das allgemeine Glück schon im Vorhinein vor Augen hat. Also das ist ja auch irgendwie ein Spannungsfeld, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Realität. Wir wissen, dass Menschen auch egozentrisch sind und nicht nur ans Wir denken.
Also ich glaube, das Schöne ist da tatsächlich, bei dem, was du ansprichst, wir brauchen alle das Wir im Grunde. Und dieser vermeintlich egoistische Trieb, der führt im Grunde zu wenig und das ist, deshalb finde ich es so schön, weil das auch in der empirischen Forschung mittlerweile gut nachweisbar ist, dass eben Ausgrenzung nicht nur den Ausgegrenzten schadet, sondern uns allen. Mhm. Also das zeigt die Forschung auf vielen Ebenen, vielen Disziplinen, dass eine Gesellschaft, in der Ungleichheiten reduziert werden, eine bessere Gesellschaft für alle Menschen ist. Also selbst die ohnehin immer schon Teil des Wirs waren. Ich verwende jetzt bewusst den Begriff, die alten weißen Männer quasi, dass selbst Menschen, die ganz am oberen Ende dieser Nahrungskette vermeintlich stehen, die auch davon profitieren, wenn eine Gesellschaft gerechter und gleicher wird und wenn das Wir größer wird. Die haben bessere ökonomische Outcomes, es gibt bessere Gesundheitsoutcomes auf allen Ebenen eigentlich sieht man, dass sich sogar empirisch das nachweisen lässt, dass der Abbau von Ungleichheiten und damit auch der Abbau von Ausgrenzungen dazu führt, dass unsere Gesellschaft vitaler wird, gesünder wird, resilienter wird, stärker wird. Wiederum jetzt wird sich's anbieten zu sehen, dass natürlich diese Dinge, die wir da alle versuchen, tagtäglich einzuhalten, die Pandemie einzudämmen, dass das nur gelingt, wenn sich alle dran halten, ist jetzt leider schon so ein Gemeinplatz geworden. Aber ich finde, das trifft halt den Kern dessen, worum wir uns da eigentlich ständig drehen. Und gleichzeitig aber, und ich glaube, da sind wir gerade in einem sehr kritischen Moment, sehen wir ja jetzt ganz starke, würde ich meinen, Segregationstendenzen. Also wenn ich an diese Demonstrationen auf der Wiener Ringstraße denke, die ja mittlerweile fast jedes Wochenende stattfinden, ich bin der Meinung, das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir unter dem Begriff Integration diskutieren müssen. Also das ist eigentlich ein Integrationsthema, weil da bricht was weg und da gibt es Gruppen, die man wieder stärker in die Gesellschaft hineinholen muss, unabhängig von der ethnischen Herkunft. Nämlich. Ja.
Die würden sich aber in dem Fall auch wahrscheinlich als wir sehen. Und nicht nur das, sondern die haben wahrscheinlich ein starkes oder mit Sicherheit ein starkes Wir-Gefühl. Vielleicht sogar mehr als wir, nämlich unter dem, wenn man so betrachtet, die sind die einzigen, die noch Gemeinschaftserlebnisse im Augenblick haben. Das spielt ja auch da eine Rolle. Also sozusagen, welches kleine Wir gehört zum großen Wir hinzu? Also sozusagen, vielleicht machen die ja sogar etwas, was fast exemplarisch ist, Wir-Bildung durch Abgrenzung von einem anderen Wir.
Genau, und ich glaube, da kommt eben dieser zweite Teil beim Wir hinzu, der mindestens ebenso wichtig ist, nämlich die anderen. Mhm. Ja? Also wenn ich über Wir spreche, muss ich eigentlich auch immer irgendwo im Blick haben, wer ist nicht das Wir, wer sind die anderen. Und ich glaube, dieses Beispiel, das du jetzt genannt hast, das ist ein sehr gutes, das wir hier sehen. Da gibt es eben diese starken, ich würde sagen, nicht nur Abgrenzungstendenzen. Abgrenzung an sich ist jetzt auch kulturwissenschaftlich oder selbst psychoanalytisch, könnte man sagen, betrachtet. Noch nicht das Problem. Also das Selbst muss sich ja vom anderen abgrenzen, um die eigene Identität auch irgendwo wahrzunehmen und zu spüren und das, was einem ausmacht, auch deutlich in den Fokus zu nehmen. Die Abgrenzung selber, die würde ich meinen, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung auch, dass wir selbst das eigene bewahren können, damit wir auch selbst wenn wir Teil einer Gemeinschaft sind. Aber problematisch wird's dann, wenn es in eine Abwertung geht. Also von der Abgrenzung in die Abwertung, beziehungsweise auch in die Ausgrenzung von anderen. Und kulturwissenschaftlich dieser Begriff, den ich da eigentlich stark versuche einfließen zu lassen, ohne dass es natürlich zu akademisch wird, ist der Begriff des Othering. Das ist, im Grunde kann man übersetzen mit anders machen, fremd machen. Ich sag gerne fremder machen. Mhm. Also die anderen fremder machen, als sie eigentlich sind. Und dieser Begriff stammt ursprünglich aus dem kolonialen Kontext, wo wir ganz deutlich gesehen haben, meistens weiße Kolonialherren, die das exotische Andere ganz bewusst eben auch mit negativen Eigenschaften besetzt haben, nicht? Also unzivilisiert zum Beispiel, barbarisch, keine Manieren, würden irgendwie verrohen und so weiter. Ja. Und ich finde, diesen Prozess kann man, und das ist ja das Spannende, dass der so gut funktioniert in anderen Kontexten, sehr gut auch auf andere Aspekte, die im Hier und Jetzt passieren, übersetzen, bin ich der Meinung. Ja. Also ich habe es ja konkret immer wieder beobachtet in der meines Erachtens sehr defizitorientierten Integrationsdebatte hierzulande, wo man halt schon sieht, dass Menschen, die wir nicht unbedingt als Teil des nationalen Wirs betrachten, dass die oft eben auch durch Zuschreibung noch fremder gemacht werden, als sie eigentlich sind, indem man sie ganz klar als eine Gruppe adressiert, auch im Rahmen der Pandemie war das immer wieder der Fall, die zum Beispiel Infektionstreiber sind, das Virus aus dem Ausland hereinbringen, besondere Reisewarnungen brauchen und so weiter. Und das Perfide, finde ich, daran ist, dass natürlich auf der Oberfläche könnte man meinen, naja, das ist zielgruppengerechte Kommunikation, das versuche ich eben in bestimmte Communities zu wirken. Ich glaube, da ist das Wie ganz entscheidend. Ja. Also da habe ich stark den Eindruck gewonnen, da geht es nicht unbedingt daran, gesellschaftlich, also nicht medizinisch, sondern gesellschaftlich vulnerable Gruppen, und das sind Menschen mit Migrationshintergrund auch aufgrund ihrer systemerhaltenden Tätigkeit sehr oft, stärker in den Blick zu nehmen, sie zu schützen, sondern das war eher eine implizite Schuldzuweisung schon a priori eigentlich. Ja. Hat man ja jetzt gesehen, es gab letztens auch diese Studie, dass im urbanen Bereich, wo ein hoher Migrationsanteil ist in der Bevölkerung, eigentlich das Infektionsgeschehen niedriger ist als am Land. Also das hat sich auch nicht bewahrheitet. Aber das Problem ist, dass solche Schlagzeilen, die bleiben ja bicken. Ja. Und okay. Die zahlen halt, finde ich, ein in dieses Anders- und Fremdermachen.
Dass gewissermaßen jedes Wir produzierbar ist mit der Ausgrenzung von welchen immer anderen, sieht man ja fast an diesem klassischen, das passt jetzt gar nicht zu der Migrationsgeschichte dazu, aber dieses klassische Plakat der FPÖ aus den Haider-Jahren, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Also er und euch ist das Wir und sie sind die anderen. In dem Fall wäre es gewissermaßen die politische Elite, diejenigen, die sozusagen nicht die FPÖ sind.
Die da oben.
Das ist oben oder nicht oder Teil draußen, dieser Gemeinschaft. Das heißt, das ist ja immer auch das, die große Gefahr bei jeder Art von Wir ist, dass das Wir zu eng und zu streng gefasst wird, zu unfluide und deswegen etwas wirklich anderes braucht, also quasi sich nur konstituiert über Feinderklärung. Ne?
Also ich glaube, da schwingen zwei ganz wichtige Aspekte mit. Einerseits sieht man so deutlich, wie unglaublich gut sich das Wir emotionalisieren lässt. Ja. Ja.
Also gefährlich das Wir.
Unglaublich, unglaublich. Ja. Ja. Also ich muss ja gestehen, niemand ist davor gefeit, glaube ich, das zu spüren. Entweder im höchstpersönlichen Bereich, ich gebe auch Beispiele im Buch, nicht? Also es fühlt sich super an, wenn ich in einem Sport Club-Mitglied bin und dann gewinnen wir.
Ja.
Also da spüre ich das wir. Ja. Es kann entweder, ich kann selber aktiv am Feld gestanden sein oder ich kann vom Fernseher gesessen sein und man dachte, super, wir haben das jetzt aber gewonnen. Ich muss auch gestehen, so als Bürgerin im ersten Lockdown war ich nicht davor gefeit, dass diese fast täglichen Pressekonferenzen auch auf der emotionalen Ebene was mit mir gemacht haben. Das habe ich gespürt. Ja. Also ich will nicht sagen, dass ich plötzlich nationalistische Gefühle bekommen habe, aber ich habe zumindest gedacht, aha, ich bin da jetzt verantwortlich für die um mich herum sind. Da geht es auch darum, dass wir Österreich gut durch die Krise bekommen. Ich bin irgendwie Teil dieser Gemeinschaft. Ich schaue auf dich, du schaust auf mich. Mhm. Nicht? Genau das hatte ja diesen Effekt haben sollen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das hat doch positive Anteile, keine Frage. Wir verwenden immer dieses große Wort Solidarität, vielleicht kommen wir darauf noch. Aber was man schon gleichzeitig auch immer sieht, und das ist der zweite Anteil, ist halt die Gefahr, die große Gefahr, dieses Wir zu instrumentalisieren, weil es eben so stark auf die Gefühlsebene einzahlt.
Das eine ist ja sozusagen in dem Fall, was du da geschildert hast, wäre das eigentlich ein wunderbares Potenzial, weil sie nicht die Frage stellt, sind das jetzt Österreicher oder nicht Österreicher, sondern die Menschen, die jetzt hier gemeinsam an diesem Platz leben. Und den kann man natürlich definieren, wie man will, die Stadt oder das ganze Nationalstaat. Aber wir kehren da irgendwie alle zusammen. Das heißt, es wäre ein sehr inklusives Wir denkbar. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo sozusagen quasi man das Gefühl hat, irgendwelche Teile des Wirs halten sich nicht so dran, hast du sofort eine Spaltung, nicht? Also das ist ja das ein bisschen, was wir in diesem durchgemacht haben in dem Jahr. Also dieses integrative Wir war fast vollständig da am Anfang und dieses gereizte, aber die dann nicht ausreichend mit oder die dann zu viel mit, du bist schuld, dass ich eingesperrt bin oder du bist schuld, dass ich angesteckt wäre, das kam ja erst in der zweiten Phase dazu. Ne?
Ich glaube, das ist mir jetzt gerade erst bewusst geworden, wie du es gesagt hast. Ich glaube, eine Gefahr, die da ist, ist nämlich, dass man dieses Wir-Gefühl oft mit kompletter Gleichheit oder Gleichmachen gleichsetzt. Das ist doch sehr viel gleich in einem Satz. Weil das Wir ist ja im Grunde, und das finde ich ja eigentlich, dass Befruchtende daran, das muss ja überhaupt nicht homogen sein, ganz im Gegenteil. Und dafür würde ich ja eintreten, dass jeder seine Anteile auch bewahren kann und trotzdem Teil eines Wirs sein kann. Und ich glaube, die Schwierigkeit, die man auch gerade im ersten Lockdown oder generell bei der Pandemiebekämpfung sieht, und wiederum möchte ich mich da gar nicht herausnehmen, weil ich natürlich diese Gefühle ähnlich habe. Ich versuche vielleicht nur ein bisschen die mit einer gewissen Distanz zu bewerten, dass wir automatisch, glaube ich, sehr schnell dazu tendieren, anzunehmen, der andere hat genau die gleichen Voraussetzungen, Ressourcen, Möglichkeiten, die Maßnahmen einzuhalten wie ich. Mhm. Jetzt entweder wirklich persönlich, strukturell gesprochen, wie auch immer. Er hat auch den gleichen Zugang und ihm liegt auch ähnlich viel daran. Und schwierig ist es für mich auch gewesen, anzuerkennen, dass Menschen auch andere Themen haben, deshalb vielleicht nicht unbedingt gerade die Pandemie an erster Stelle steht oder das Virus an erster Stelle steht, aber vor allem auch, und ich glaube, das ist dieses strukturelle Element, auf das ich auch stark hinaus will im Buch, es vielfach auch nicht die Möglichkeiten gibt, sich in der Form an die Maßnahmen zu halten, wie es unser einer hat. Ja. Und jetzt aktuell, muss ich sagen, finde ich super spannend, weil wir jetzt ja schon unter Anführungszeichen beim Thema Impfen sind. Also zaghaft, aber doch hoffe ich, dass wir dorthin kommen. Finde ich jetzt wieder so spannend, dass wir plötzlich diesen Begriff Privilegien diskutieren in Verbindung mit der Impfung. Einerseits, glaube ich, ein bisschen irreführend, weil da geht es ja um Grundrechte, die keine Privilegien jetzt unbedingt in der Form sein sollten. Aber gleichzeitig, finde ich, wird das wieder so eine schöne Tür öffnen.
Außerdem, also, was ist das für ein Privileg, dass die 70-Jährigen und die 80-Jährigen vor mir geimpft werden? Mhm. Ja, das ist der Privilegbegriff bedeutet für mich etwas anderes, würde ich sagen. Das ist doch logisch und notwendig. Und dass dann aus der Folge, dass die Folge davon ist, dass die dann natürlich, ich habe nichts davon, wenn die dann auch nicht ins Kaffeehaus gehen dürfen, nur weil ich aufpassen muss noch immer, nicht? Also das sehe ich ja nicht als Privileg, oder?
Genau, und ich glaube, was aber schon auch noch dabei ist, gerade bei dieser Diskussion mit jetzt Impfpass und alle, die vielleicht schon genesen sind, die können ja auch nichts dafür, dass sie es gehabt haben, dass die dann halt, weiß ich nicht, ins Kino gehen dürfen, reisen dürfen. Ich finde das schon spannend, dass halt diese rechtliche Ebene nur ein Aspekt ist, aber vielfach gab es ja schon vor Corona einen meiner Meinung nach gar nicht so geringen Anteil der Bevölkerung, der gewisse Barrieren beim Zugang zu diesen Privilegien hatte, finanzielle Barrieren vor allem. Ja. Also es gibt, ich kenne selbst in meiner, glaube ich, sehr akademischen und eher sozioökonomisch gut gestellten Blase, muss ich auch sagen, einige Leute, für die regelmäßiger Kinobesuch oder Fernreisen nicht möglich waren. Ja? Und natürlich hat das jetzt andere Gründe gehabt. Das waren vor allem sozioökonomische Barrieren, die sich da gestellt haben. Aber vielleicht würde da die Pandemie wieder eine Tür öffnen. Ich finde halt, es wurden viele Türen geöffnet, wir sind noch nicht durchgegangen, ja, um das einmal in den Blick zu nehmen.
Du hast es auch schon angedeutet, dass das Wir ja nicht Homogenität voraussetzt und dass man sich ja auch diverse Wirs vorstellen kann und nicht nur vorstellen. Auf der anderen Seite in der Geschichte der Menschheit oder in den letzten 50 Jahren sind natürlich Wir-Gefühle tendenziell dann stärker gewachsen, wenn sich die Leute als Ähnliche erleben. Und auch die damit verbundenen positiven Solidaritätsgefühle. Ja? Also wir kann manchmal ja etwas kitschiges, konformismustriggerndes und auch Unangenehmes haben. Aber es hat ja auch in aller Regel etwas sehr Positives, nämlich die Solidaritätsgefühle. Das Problem ist halt, dass das schon ein bisschen Ähnlichkeit voraussetzt. Also je weniger sich die Menschen als Ähnliches erleben, umso schwieriger ist es, dieses Wir-Gefühl zu stiften.
Genau, und ich glaube, da bin ich wieder beim Fremd- und Fremdermachen. Mhm. Also es ist natürlich die Frage, welche Anteile ich betone. Mhm. Ich glaube, jetzt komme ich schon wieder zu meinem ureigensten Bereich der Migrations- und Fluchtforschung zurück. Da empfinde ich es so, dass wir in der öffentlichen Debatte, im politmedialen Diskurs sehr oft die Unterschiede halt stark betonen. Und ein wichtiger Anteil ist für mich schon auch, dass dieses Fremdermachen sogar in die komplette Dehumanisierung hineingeht. Also auf sprachlicher Ebene erkennt man das ja deutlich. 2015 haben wir es gesehen, Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut, eine im Grunde kopflose Masse, eine sehr auch bedrohliche Masse irgendwie, also es sind ja auch bedrohliche Wörter wie Welle, die da verwendet werden. Und das ist schon auf der sprachlichen Ebene ein erster Schritt dahingehend zu entmenschlichen. Und ich glaube, in letzter Instanz führt das dann dazu, dass wir, und ich sage jetzt bewusst wir hier in Österreich, so eine Situation wie Moria aushalten können. Weil auf einer gewissen Ebene die Menschen dort nicht in dieser Kategorie Mensch Platz finden, ne? In der gleichen Kategorie zumindest wie wir. Mhm. Und da sieht man klar diese Abgrenzungstendenzen, diese Ausgrenzungserfahrungen, diese Marginalisierung und dieses Fremdermachen. Und wenn ich da, ich glaube, was für mich immer so eine Chance darstellen würde im Integrationsdiskurs, gerade beim Thema Flucht, ich würde so gerne diesen Sicherheitsbegriff umdrehen, ja, weil wir diskutieren Migration und Integration und vor allem natürlich so Fragen wie Asyl und erzwungene Migration auf europäischer und auf nationaler Ebene immer unter dem Gesichtspunkt Sicherheit, Frontex und solche Sachen. Aber aus der falschen Richtung heraus, weil eigentlich natürlich die Menschen, die hier zu uns kommen aus Afghanistan, Syrien oder wie auch immer, die sind ja genau auf der Suche nach dieser Sicherheit. Und das Absurde ist ja, dass wir in dieser vermeintlichen Migrationspolitik, so wie wir sie jetzt betreiben, reine Sicherheitspolitik meiner Meinung nach, diese führt zu einer chronischen Unsicherheit für die eigentlich Betroffenen, die jetzt eben zum Beispiel gerade in Moria sich befinden, seit Monaten schon. Also und die täglichen Berichte über die Dinge, die da passieren, Suizide von kleinen Kindern zum Beispiel, sind so unglaublich, dass wir, befürchte ich, automatisch in diese ganz massive Abgrenzung gehen. Weil eigentlich muss, wenn wir ehrlich sind, wäre das doch nicht auszuhalten, oder? Das kann ich doch mit meiner eigenen Identität, ob das jetzt als Österreicherin, als EU-Bürgerin, als was auch immer ist, gar nicht vereinen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Auf der anderen Seite, ich will das jetzt überhaupt nicht schönreden, ja, ich will es nur sozusagen ein bisschen aus unserer Diskussion raushalten, weil natürlich klar ist, dass diejenigen, die noch nicht mal da sind oder allenfalls demnächst dazukommen, nicht zu einem Wir dazugehören. Das ist ja irgendwie logisch. Also außer zum Wir der Menschheit. Ja? Aber es gibt ja sozusagen in der Frage der Migration noch den zweiten Aspekt, nämlich derjenigen, die schon da sind oder sogar auch noch schon lange da sind, wo das ja schon fragwürdiger ist, warum die nicht zum Wir dazugehören sollen. Ja? Oder ab wann sie zum Wir dazugehören. Das ist ja auch so eine Frage. Und sozusagen die Autochtonen plus die sind die plurale Gesellschaft, in der wir leben. die Flüchtlinge, die erst kommen, sind noch nicht Teil dieser pluralen Gesellschaft. Das ist klar. Wie schaffen wir es, ein Wir einer postnationalen, pluralen Gesellschaft herzustellen?
Ich muss jetzt noch einen Nebensatz anfügen, weil mir der so wichtig ist, weil du weißt, ich setze mich ja auch sehr für Evakuierung Morias ein. Ein gar nicht unerheblicher Anteil der Menschen, die schon seit Monaten in Moria sitzen, haben einen gültigen Asylstatus.
Ja.
Also das muss man sozusagen nur
für
die Europäische Union muss man auch aufschlüsseln. Ist, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Also das macht es unmittelbar zu einem Thema für uns, sage ich jetzt mal. Das, was du ansprichst, ist total wichtig, weil einerseits muss man natürlich sagen, die Menschen, die sozusagen Migrationserfahrung, Migrationsbiografie haben, einerseits sind überhaupt nicht mehr in der Minderheit in Österreich, ganz klar. Außerdem, wir müssen nur ein paar Generationen zurückgehen und dann finden wir diese Wurzeln im Ausland bei fast allen von uns. Ich selber bin ja Burgenländerin, 100 Jahre Burgenland ist auch nicht so viel, also 100-jährige Zugehörigkeit des Burgenlands zu Österreich. Man könnte es ja auch so aufschlüsseln,
aber
weißt du, was ich meine?
Du und ich, wir haben sozusagen gewissermaßen, wir bzw. unsere Vorfahren sind durch die Homogenisierungsmaschine gegangen, nicht?
Also, absolut.
Das soll man auch nicht ganz vergessen.
Genau. Aber natürlich, man muss gar nicht so tief graben oder vehement suchen, um so diese bröckelnden Dinge oder diese Risse da im Wir zu finden, in diesem vermeintlichen homogenen Wir. Ja. Mhm. Das will ich damit sagen. Und ich glaube, ich kann diese Frage jetzt schwierig beantworten, wie schaffen wir, dass zumindest alle hier lebenden Menschen Teil des Wirs werden. Wenn ich die Antwort hätte, dann wären wir vielleicht ein bisschen weiter, auch was Corona betrifft.
Du hast die Antwort, das Buch, du hast es da reingeschrieben, die Antwort.
Ja.
Also ich meine, sozusagen, das, was die Antwort drauf ist, ist natürlich durch all diese Dinge berührt. Nämlich in dem Moment, wo man schon darüber beginnt nachzudenken, etabliert man ein Wir und dass dieses Wir prekär sein kann, im Sinne von, dass man nicht jeden genauso ähnlich, also selbst Leute sozusagen, wie soll ich sagen, das ist ja auch relativ interessant. Man hat ja Menschen, mit denen man durchaus ein Wir bildet, die man trotzdem als unähnlicher ansieht als manche andere. Ja? Und dann interessiert man sich vielleicht auch für die.
Ja.
Dann sagt man vielleicht sogar diesen blöden Satz, wo kommst du her? Darf man natürlich nicht sagen, weil er ihn gleich zum anderen macht. Auf der anderen Seite, komischerweise, stelle ich fest, dass ich bei meinen Freundinnen und Freundinnen mit dem Migrationshintergrund weniger über ihre Geschichte weiß, weil ich diese Frage nicht stelle. Ja? Mhm. Bei irgendjemand, der aus Oberösterreich kommt oder aus Floridsdorf, sage ich, du kommst aus Floridsdorf, da habe ich auch mitgelebt. Und wo ist der ökonomische Hintergrund deiner Eltern? Und dann weiß ich circa, okay, Aufstiegskind aus Floridsdorf, eigentlich aus proletarischen Verhältnissen, weil ich dem oder die nach ihrem Hintergrund frage, was ich komischerweise bei meinen migrantischen Freunden nicht tue, weil da darf man ja irgendwie nicht, also manchmal, also wenn man sich gut kennt natürlich schon, aber wenn man Leute neu kennenlernt, würde ich das eher einen Autochtonen fragen als einen Migranten.
Genau, da bist du im Grunde auch auf der Suche nach den Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch den Unterschieden. Und da ist das Gute, dass wir unterschiedliche Wirs, also unterschiedliche Zugehörigkeiten, muss man sagen, aktivieren, je nachdem. Mhm. Also wir sind ja zugehörig zu ganz unterschiedlichen. Das beginnt ja im höchstpersönlichen Bereich, Familie, Paarbeziehung, im Kollegenkreis, im Freundeskreis. Und das geht alles bis ins Nationale hinauf. Und ich glaube schon, gerade auch wenn man sich die geschichtliche Entwicklung so ansieht, dass im Grunde ja der Weg in diese Richtung gezeigt hat, dass das Wir immer größer wurde. Also wir waren ja gar nicht so unerfolgreich darin, und mein Buch versucht ja im Grunde auch ein bisschen so diese positiven Aspekte hervorzukehren und zu ermutigen, all jene, die da im Kampf um ein größeres Wir stehen, dass wir es schon geschafft haben, auch historisch betrachtet, dieses Wir sukzessive zu erweitern, muss man sagen. Das war immer mit realen, derzeit zum Glück meistens nur mehr verbalen Kämpfen verbunden. Mhm. Aber geschichtlich gesehen sind da auch sehr viele Menschen gestorben im Kampf ums Wir, ganz klar. Aber es liegen auch viele Erweiterungen des Wirs gar nicht so lange zurück. Ja? Also ich nenne als Beispiel immer das Thema, wer ist Teil des Wahlvolks? Also das ist auch ein Wir. Mhm. Und Frauen durften vor etwas mehr als 100 Jahren noch nicht wählen. Also das war auch ein mühevoller Weg dahin, geboren, würde ich sagen, aus diesen Wachstumsschmerzen, aus vielen Konflikten, Debatten, Auseinandersetzungen. Und derzeit, und das hat man schon vor der Pandemie gesehen, wo ja eigentlich der Ursprung für die Idee dieses Buches lag, aber jetzt hat sich's vielleicht verdichtet. Ich glaube halt auch, dass diese Polarisierung oder Spaltung der Gesellschaft zu einem Teil, ich will nicht sagen, herbeigeschrieben ist, aber schon zugeschrieben wird. Mhm. Einerseits empirisch lässt sich das gar nicht so deutlich zeigen, wenn man so Makrodaten sich ansieht. Interessanterweise
auch. Du meinst an Werten und Haltungen?
An Werten und Haltungen. Also da gibt es ja sehr gute, regelmäßig stattfindende soziale Erhebungen auf europäischer Ebene und auch weltweit. Interessanterweise zeigt sich auf der europäischen Ebene in allen Ländern, außer Ungarn, hat die Migrationsskepsis abgenommen in den letzten Jahrzehnten, auch in Österreich. Menschen sind eher positiver geworden, was die Einstellung gegenüber Migration, Integration betrifft. Also das wäre auch ein Indiz dafür, dass wir da durchaus Platz haben für ein größeres Wir. Und ich glaube, das sind halt schon so Dinge, die man sich auch durchaus im Bewusstsein halten kann, dass diese Spaltung und Polarisierung halt, finde ich, auch dadurch entsteht, dass es halt zu Reibung kommt von Gruppen, die bis dato weniger miteinander zu tun hatten. Und der öffentliche Diskurs vielleicht deshalb auch dissonanter wird, vermeintlich, weil jetzt auch Stimmen sich daran beteiligen können, die bis dato nicht Teil dieser Debatte sein konnten oder durften. Ja, also wenn ich eine, da bin ich wieder beim Thema Homogenität, wenn ich eine sehr homogene Gruppe habe an vielleicht älteren männlichen Teilnehmern, die haben schneller mal ähnliche Interessen und ähnliche Debattenkulturen, ähnliche Sorgen. Aber wenn da mehr und diversere Menschen sich beteiligen, kommt natürlich auch mehr Reibung zustande, kommt es auch zu mehr Konflikten. Und ich will die überhaupt nicht schönreden. Also ich glaube, die Schmerzen, die dadurch entstehen, sind reale. Und die muss man adressieren, die muss man auch realpolitisch adressieren, denke ich. Aber ich glaube, wir können sie affirmativ lesen, um uns nicht entmutigen zu lassen.
Das, was du beschreibst in deinem Buch, du nennst es, glaube ich, Integrationsparadox.
Das ist nicht mein Begriff.
Oder du zitierst ihn, aber das ist ja ein ganz schöner und auch wichtiger Sachverhalt, nämlich, dass die Klage über den Rassismus und die sozusagen die Artikulation von Rassismuserfahrungen eigentlich ja schon ein Ergebnis von Fortschritt ist. Weil es immerhin Teile derjenigen gibt, die so weit Teil der Gesellschaft sind und fähig sind, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, dass sie das überhaupt beklagen können. Während sozusagen, wenn das noch nicht der Fall ist, also jetzt, da bin ich ja wirklich auch ein Zeitzeuge mit meinen 54 Jahren, ja, wie ich klein war und in die Volksschule und ins Gymnasium gab es natürlich auch Rassismus und wahrscheinlich sogar mehr als jetzt, also erheblich mehr als jetzt, nur die Opfer des Rassismus haben es halt nie aufs Gymnasium geschafft, also nie, damit auch nie in eine Position, wo sie laut sprechen konnten. Und jetzt hast du natürlich eine ganze Generation, die diese Möglichkeiten schon für sich gewonnen hat und die sich durchgesetzt hat oder der man auch geholfen hat, sich durchzusetzen. Also man soll ja vielleicht auch diese Gesellschaft nicht nur so schlecht machen. Das gibt ihnen aber natürlich auch den Status, ihr Wort zu erheben. Und das tut dann manchmal weh und ist aber eigentlich auch das Ergebnis. Und das ist ja auch dann paradox, weil dann sagen viele Leute, die Rassismus erfahren haben, es gibt furchtbaren Rassismus in einer Gesellschaft. Und das ist ja auch irgendwie wahr. Auf der anderen Seite ist es weniger furchtbarer Rassismus, weil sonst könnten sie es ja gar nicht artikulieren.
Und überhaupt das Ding als solches zu benennen, dass es das ist. Also wenn ich das Konzept des Rassismus überhaupt nicht habe, und ich glaube schon, dass da Europa stark hinterherhinkt. Also ich habe immer wieder auch in meinem Studium vor allem wenn so amerikanische Professoren waren, die dann immer gesagt haben, ja, in Europe race is not an issue. Und dann habe ich immer gedacht, okay, gut, ja. Also oder auch so Dinge wie, na ja, Österreich hat ja keine koloniale Geschichte, also ist es überhaupt kein Thema. Da gibt es natürlich viele Gründe, warum man damit nicht d'accord gehen kann, glaube ich. Also einerseits wissen wir alle, dass der Sklavenhandel zwischen Amerika und Afrika natürlich nur mit dem dritten Teil des Dreiecks, nämlich Europa, funktioniert hat. Europa, Gesamteuropa massiv profitiert hat, ökonomisch gesprochen. Da sind wir wieder bei diesen Grundlagen, das finde ich auch immer so gut, von dieser Ausbeutung. Und natürlich ist es deshalb für alle ein Thema und ich glaube schon, dass wir in der Migrationsdebatte hierzulande halt sehr bewusst immer dieses Wort Rassismus ausgespart haben. Man hat sich dann so zögerlich zu Diskriminierung vorgewagt. Der Begriff ist
Ausländerfeindlichkeit,
schwammig,
Xenophobie. Ja.
Dann sind wir schnell bei, und die Antwort auf Diskriminierung ist dann Diversity Management oder so. Ja. Ich möchte das gar nicht schlecht reden und ich glaube, da gibt es auch sehr gute Ansätze, ja. Ich finde, es ist ein bisschen, es bringt nicht den Schmerz zum Ausdruck. Und das ist schon wichtig, glaube ich, den Schmerz wahrzunehmen, der da ist. Und der nämlich meines Erachtens nicht nur bei den Betroffenen da ist, sondern ich finde halt, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Schmerz. Weil im Grunde, was wir ja durch so Dinge wie Ausgrenzungen, Marginalisierungen, ein enges Wir schaffen, ist ja, dass da so viel Potenzial liegen bleibt. Da bin ich wieder dabei, dass Ausgrenzung allen schadet. Also man lässt natürlich so viel im Weg liegen. Du hast jetzt das Beispiel gebracht, jetzt sind auch am Gymnasium Leute, die unmittelbar Rassismuserfahrung haben und diese dadurch auch artikulieren können. Die haben wir vor mehreren Jahrzehnten.
Was heißt auch? Ich meine, mittlerweile wahrscheinlich.
Aber es ist natürlich ein strukturelles Problem.
Fast die Hälfte, nicht? Also das ist schon wahnsinnig, ein total toller Fortschritt heutzutage verglichen mit einer Zeit, wo es fast überhaupt keine gegeben hat und dann in den 90er Jahren vielleicht 10%, die es geschafft haben und jetzt haben wir da schon sehr viel mehr erreicht, würde ich sagen. Ne? Zumindest in den Städten.
Trotz der immer noch recht hohen Bildungsvererbung in Österreich, muss man auch sagen. Ja. Und ich glaube, was wesentlich wäre und was ich immer in beiden Debatten so ein bisschen vermisse, ich glaube, wichtig, gerade wenn wir über Integration, Inklusion, Teilhabe hierzulande sprechen, ist für mich eine Verknüpfung von sozialer mit ethnischer Herkunft. Und ich erlebe sehr oft im politischen, aber auch im akademischen Diskurs, dass wir entweder das eine in den Blick nehmen, dann nur über Rassismus sprechen, aber überhaupt nicht über diese sozioökonomischen Dinge, die auch massiv reinspielen. Ja? Also ich kann ein schwarzer UN-Diplomat sein und werde andere Erfahrungen haben, ist es einfach so, als wenn ich ökonomisch schlechter gestellt bin. Da bin ich wesentlich marginalisierter und das spielt, das verknüpft sich dann wieder. Oder ich habe halt das andere Thema, dass ich quasi nur auf die Klasse mich fokussiere, aber eben, ich sage jetzt ganz banal, oder salopp, die Hautfarbe außen vor. Also ich glaube, diese, wir haben eben das Wort dafür, Intersektionalität, aber ich glaube...
Ja, ich weiß auch nicht, ob wir da ein Wort haben.
Ja, es ist auch ein bisschen nicht so
griffig. Ich hasse dieses Wort, ich hasse überhaupt diese Geschichten. Ich meine, das kommt ja aus dem Englischen. Ja. Und es heißt, die Dinge hängen zusammen. Gut, das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Ja? Und dann ist es naheliegend, dass die Engländer sagen, oder die Amerikaner, Intersectionalism, und das heißt nichts anderes als Zusammenhängismus. Ja? Gut, aber
Dass wir diesen
Blödsinn dann sozusagen importieren, statt dass wir einen Namen finden, den die normalen Leute verstehen. Finde ich ein bisschen deppert.
Ja, aber du musst das entschuldigen. Ne? Ich bin natürlich im Brotberuf Wissenschaftlerin. Ja. Ich muss das jetzt sagen. genau, also ich glaube, wir wissen es vom Konzept und das ist schon eine erste Errungenschaft. Ich bin ein Fan davon, zuerst einmal die Dinge benennen zu können, ist immer gleich einmal ein massiver Fortschritt. Was passiert da überhaupt? Ich finde es in der Übersetzung schwierig. Also in den Alltag, in die politische Arbeit und so weiter. Ich erlebe es selber. Also man tendiert dazu oft, das eine oder das andere im Blick zu nehmen. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben bedarf, gerade in linken Parteien, ist es schon, merke ich, schwierig, dann auch so Themen wie, wer sind denn eigentlich die Arbeiterinnen und Arbeiter jetzt in Wien? Ja, da werde ich wenig finden mit österreichischer Staatsbürgerschaft, ohne Migrationserfahrung. Wie adressiert man da Interessen? Wie kann man sich da als Interessensvertretung verstehen? Und eben auch dieses Thema Ethnizität hineinnehmen, weil es einfach da ist. Ja.
Vor allem, wenn die auch nicht wählen dürfen. Das kommt ja auch noch hinzu. Und das ist ja
das wieder sozusagen
ein erheblicher Teil von denen, wo so wahrscheinlich sogar der ärgste Ausländerfeind sagt, ja, der gehört schon zu uns.
Die nicht wählen können.
Also es sind ja jetzt nicht mal die ganz Ausgegrenzten, sondern eigentlich die jetzt ja längst dazukehren, auch in den Augen von nahezu allen, die nicht wählen können. Und da ist natürlich, kommt gleich dazu, wie soll Politik etwas adressieren, wenn es nicht die Interessensvertretung von Leuten ist, die sie dann auch wählen?
Also ich finde dieses Thema Staatsbürgerschaft, Zugang zur Staatsbürgerschaft, und das ist natürlich die härteste Form der Zugehörigkeit, die rechtliche, da finde ich so spannend, dass das meines Erachtens nach einer der wenigen Bereiche ist, wo wir selbst ja diese rechtliche Gleichstellung noch nicht geschafft haben. Ja. Also beim Thema, weiß nicht, Geschlechtergerechtigkeit, da sind du und ich jetzt sehr gleichgestellt auf der rechtlichen Ebene. Also da gibt's für uns jetzt kaum mehr was zu kämpfen in dem Bereich, aber strukturell zeigen sich dann natürlich die Unterschiede. Ja, so, da sind wir sozusagen einen Schritt weiter und kämpfen dafür. Aber beim Thema Staatsbürgerschaft, und ich glaube zuletzt hat uns das natürlich diese ganze Abschiebungsdebatte vor Augen geführt. Ja, was da für eine Lücke aufklafft zwischen emotionaler Zugehörigkeit. Die Mädchen haben ja selber gesagt, wir sind Österreicherinnen. Ja. Was sonst? Was wird sonst in Frage kommen? Und zwischen der Tatsache, dass sie eben nicht dazugehören. Ja? Also das war es einfach, nicht Teil des Wirs. Und rechtlich war das deshalb, das muss man leider sagen, in Ordnung, dass diese Abschiebung vorgenommen wurde. Aber ich finde, da tut sich ein riesiges politisches Feld auf, das meines Erachtens nach keine Partei wirklich beackert, weil keine Stimmen zu holen sind. Ist vielleicht, gibt noch andere Gründe, glaube ich auch. Aber Das, glaube ich, ist ein Thema, das wir hier und jetzt adressieren müssen. Ja, und wir haben es natürlich in anderen Ländern auch, in den USA mit Voter Registration. Da klafft eine Lücke auseinander zwischen Möglichkeiten der schwarzen Bevölkerung wählen zu gehen und der weißen. Und das ist so ein zentrales Thema einfach der Zugehörigkeit. Da reden wir gar noch nicht über diese ganzen Dinge, wie kann ich dann ökonomisch, sozial dafür sorgen, dass Zugehörigkeit gelingt, emotional, wie schaffen wir Gemeinschaftsgefühl, und da bin ich da gar noch nicht, da geht es um das rein Rechtliche. Mhm. Und nicht einmal da haben wir gute Kategorien oder Strategien gefunden.
Lass mir das Ganze nochmal ein bisschen breiter berühren, nämlich worüber wir jetzt geredet haben, ist quasi sozusagen, wie kommt man weiter in Richtung eines pluralen Wir in einer oder einem postnationalen Wir, was ja eigentlich die Frage aufwirft, wie kommen diejenigen, die jetzt außerhalb dieses Wir-Stehens, in dieses Wir hinein? Sozusagen rechtlich, aber auch emotional, von der Vorstellungswelten, die die Leute im Zentrum der Gesellschaft haben, aber auch die, die jetzt nicht im Zentrum der Gesellschaft sind. Das unterstellt ja ein bisschen, dass es das Wir in der Mitte gibt. Jetzt haben aber natürlich auch viele Leute, die Teil dieses Wirs in der Mitte sind oder dieses alten Wirs oder tendenziell noch homogenen Wirs, das Gefühl, es gibt zu wenig Wir-Gefühl. Das heißt, diesen Mangel an Wir gibt es ja nicht nur am Rand, sondern den Mangel an Wir, zumindest gefühlt, gibt es ja auch im Zentrum aus verschiedensten Gründen, aus den ökonomischen Unterschieden, auch aufgrund der generell plural werdenden Gesellschaft, jetzt nicht nur ethnisch, sondern auch Lebensstil, Werte und sonst irgendwas, das ist eigentlich das zusammenhaltende Wir, das so konventionell in der Mitte sitzt, um das sich herum dann irgendwie vielleicht Spielarten entwickeln, dass es das ja eigentlich gar nicht mehr gibt, und das dazu kommt dann auch sozusagen der Geist der Egozentrik einer neoliberalen Rette-sich-wer-kann-Gesellschaft oder lasst mich vor, ich bin der Winner-Gesellschaft. Also, dass das Wir generell verloren geht, ist ja jetzt nicht nur etwas, was Erfahrung derjenigen ist, die marginalisiert sind.
Ich finde das spannend jetzt in der Bewertung, wie du, also in der Analyse. Ich überlege jetzt gerade und ich denke ja. Ich glaube, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen Wir als Frage der Zugehörigkeit und davon abhängig auch meine Chancen im Leben, meine Möglichkeiten, meine unmittelbare Lebensrealität, die davon abhängt, welche Zugehörigkeiten mir zugestanden werden und welche nicht. Und dann eher natürlich auf der emotionalen Ebene dieses Wir-Gefühl. Ja. Ich glaube, ich habe mich eher mit Ersterem beschäftigt, aber ich finde auch das, was du jetzt gerade eingebracht hast, sehr relevant, weil das natürlich im unmittelbaren Erfahren vielleicht viel stärker uns dort trifft, wo es uns halt treffen kann überhaupt. Ja. Also diese emotionale Ebene, die ist schon sehr bestimmend. Ja. Ist sicherlich auch ein Thema jetzt gerade, wo wir halt wieder erleben, da gibt es überhaupt kein Wir-Gefühl. Andere dagegen sprechen sehr wohl davon, dass sie der Meinung sind, sie erleben das so unmittelbar. Also ich möchte ganz kurz ein Beispiel nennen, weil ich das so wunderbar eindrücklich gefunden habe bei auch einer Buchbesprechung letztens. Da hat jemand im virtuellen Publikum gesagt, er hat immer das unglaubliche Wir-Gefühl, wenn er testen geht. Weil da geht er in diese Teststraße und da ist so eine super Musik und alle sind urhöflich zu ihm und alle gehen ja aus demselben Grund hin, ja, weil sie möchten im Grunde ja vor allem andere schützen, andere nicht anstecken, und sie machen da jetzt mit. Ja. Und das gibt ihm immer so viel Power für den ganzen Tag, dass er am liebsten jeden Tag testet. Und das, so habe ich das überhaupt noch nie betrachtet gehabt, weil ich habe mir, das finde ich so schön, weil das ist eigentlich der dystopischste Ort, den es gibt.
Aber es ist ja natürlich auch ein partikulares Wir, nämlich das Wir derjenigen, die sich testen lassen, also derjenigen, die woke genug sind im Hinblick auf das Schützen ihrer Mitmenschen, während ja die anderen, die sagen, mir ist das alles wurscht, die ja dann eigentlich die Ausgegrenzten dieses Wirs werden.
Aber was ich damit sagen will, ist, die Schwierigkeit ist halt immer, wo du dieses Wir-Gefühl suchst, weil du hast das eingangs erwähnt, natürlich die Corona-Demonstranten haben auch ein Wir-Gefühl in sich. Ja. Die haben aber ein komplettes Abgrenzungsgefühl gegen den anderen, und mir geht es wahrscheinlich ähnlich, wenn ich ehrlich bin.
Und aber jetzt, wenn man das unabhängig von der Corona-Sache jetzt, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich eine Meinungsumfrage mache und sage, sind Sie der Meinung, es ist Zeit für mehr Solidarität? Dann würden 90% Ja sagen, und wahrscheinlich vor zwei Jahren auch.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt schon.
Mhm. Das glaube ich an sich ehrlich gesagt schon, weil es dieses Grund, nein, vielleicht sind es auch nur 80%, ja. Aber die Frage ist halt dann, glauben Sie, dass es möglich ist? Oder was definieren Sie als die In-Group der Solidarität? Und wer kehrt eigentlich nicht so in? Also da fängt dann der Streit an. Ich glaube, diese Grundhaltung, dieses Grund, ja, Leiden an der neoliberalen Gesellschaft, ist es Zeit für mehr Solidarität, das unterschreibt aber jeder, glaube ich.
Also meinst du die Sehnsucht nach dem Wie ist da?
Ja.
Das steht ja.
ja
eigentlich dahinter. Deshalb habe ich gefragt, meinst du, weil ich bin mir, das klingt jetzt ungewohnt, glaube ich, pessimistisch, weil ich bin ja eigentlich eine Zweckoptimistin, ja. wie auch dieses Buch verdeutlicht wahrscheinlich. Ich habe eigentlich ganz bewusst auch immer den Begriff Solidarität bis fast auf die letzte Seite ausgespart, weil der natürlich dann so aufgeladen ist. Ja. Und da liest man dann wieder andere Dinge vielleicht rein, als wenn ich anfange mit dem kleinsten gemeinsamen Wir und es gibt eine Familie des Wirs und so. Ich glaube schon, dass man einerseits dieses Verlangen oder diesen Wunsch nach mehr Solidarität verspürt. Aber leider natürlich, was auch ersichtlich ist, ich glaube, du hast das auch schon ein bisschen angesprochen, die konstante Frustration dieses Verlangens nach dem Wir, die führt halt leider irgendwann dazu, dass ich sage, das ist für mich überhaupt kein erstrebenswerter Wert mehr, weil der eh unerreichbar ist. Ja. Das gelingt erstens eh nicht und ich kann mich ja auf das Wir nicht verlassen, weil es gibt's nicht. Und deshalb bin ich besser beraten, mich aufs Ich zu konzentrieren.
Ja.
Und da genau wollte ich eben mit dieser These des Wachstumsschmerzes ansetzen, zu sagen, den Schmerz, den du da jetzt verspürst, in gewissen Ausgrenzungserfahrungen, in gewissen Konflikten, Debatten, in einem Gefühl, vielleicht auch mal alleine zu sein oder anzustoßen so unmittelbar, der kann umgekehrt auch einen bisschen so einen Riss aufmachen, wo dann tatsächlich das Wir sich erweitert. Und das geht halt mit solchen Schmerzen einher. Und das ist, glaube ich, schwierig, dass man da nicht sofort reinkippt in ein, Konflikte sind super und das ist gut, dass das jetzt ist und der haltet so diesen Rassismus halt aus, weil dann zum Schluss kommt das Wir heraus. Das möchte ich eigentlich nicht damit sagen und ich glaube schon auch, dass, ich muss jetzt leider wieder auf Corona zurückkommen.
Ja, bitte,
ich glaube,
gern.
Es beschäftigt mich
passt
so
schon. Ja,
voll,
voll. Es passt dir da auch wiederum gut hinein. Ich komme dann auch nochmal zurück.
Also ich bin auch überhaupt keine Freundin dessen, dass man sagt, na ja, das sind ja diese besorgten Bürger, die zu Recht auf die Straße gehen und jetzt reden wir mit den Rechten und so weiter. Ich glaube schon, dass es diese roten Linien, die wir eingezogen haben, und das war auch eine Errungenschaft des Wirs, ja, dass es die braucht. Aber dass ich umgekehrt halt nicht schlussfolgern muss aus allen Dingen, die da um mich passieren. Und das ist eben diese im Grunde fast Dystopie, in der wir momentan leben. Ich muss ja nur den Fernseher einschalten. Dass das nicht bedeutet, dass eine, der Begriff ist leider so aufgeladen, aber ich verwende ihn bewusst, eine Heilung dann doch möglich ist. Dass es das Wir zuerst einmal ein bisschen zerreißt. Bin wieder beim Oberschenkelknochen. Aber dieses Zusammenwachsen ist schon auch eine Möglichkeit in den unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt. Und ich glaube, wichtig wäre halt auch die Ermutigung dahinter. Ja.
Das finde ich total interessant, weil vor 2 Tagen hatte ich hier den Primardoktor Christoph Wenisch sitzen, mit dem ich auch, also vor allem über Corona gesprochen habe, weil er sozusagen quasi der Corona-Gott Österreichs ist, logischerweise.
Der darf über Corona sprechen.
Ja, und der hat dann irgendwie gesagt, er findet das total super, diese Auseinandersetzungen zwischen denen, die, die Regeln zu stark sind und denjenigen, die viel mehr Regeln wollen oder die mehr Angst um was passiert mit uns psychosozial haben mit denen, die sozusagen die Sorge um das Infektionsgeschehen antreibt. Und ich habe gesagt, was, das finden Sie super, diese Art von Gereiztheit, wo sie alle da auf dem Schädel haben jetzt gerade. Und er hat gesagt, ja, weil das endlich diskutiert man über Dinge, die sozusagen Solidaritäten oder was Solidarität heißt und wie man die Dinge abwägen muss, öffentlich austragt. Und da geht wenigstens was weiter. Und der Fluchtpunkt davon war, dass sozusagen quasi wir alle ein bisschen klüger werden, wenn wir diese Diskussion durchgemacht haben und eine solidarischere Gesellschaft möglicherweise sein werden. Das ist sehr nahe dem, was du nennst, was sagst du,
Wachstumsschmerz.
Wachstumsschmerz und quasi aus dem eine Heilung auch von Gesellschaft entstehen kann.
Ich habe mir das sogar im höchstpersönlichen Bereich erst heute, wie ich hergefahren bin mit dem Taxi, gedacht, weil der Taxifahrer, der war nicht so überzeugt, dass es dieses Corona gibt, sagen wir so. Und ich habe ihn dann gebeten, dass er halt die Maske trotzdem bitte aufsetzt und so. Und dann kam natürlich irgendwie von der Gegenseite, hat es eh gemacht, aber hat mir gleich irgendwie belehrt, warum das also Blödsinn ist und sozusagen, da muss man ja autark bleiben und da muss man sich selbst ermächtigen und so. Und ich will das überhaupt, ich sage es leider ein bisschen abwertend, weil ich natürlich eine andere Meinung vertrete, was ich eigentlich damit sagen will, ich habe mir dann gedacht, das ist eine super schmerzhafte Übung für mich, weil ich muss akzeptieren, dass da Leute sind, die erstens eine andere Meinung haben, für die andere Dinge jetzt in der Priorisierung ihres Lebens wichtiger sind. Das ist schwierig im Ausverhandeln. Ich muss auch akzeptieren können oder lernen, damit umzugehen, sagen wir so, dass nicht alles in meiner Kontrolle ist, dass ich die Dinge, die ich jetzt an Maßnahmen setzen kann, die kann ich machen. Aber vieles davon hängt eben auch von anderen ab und die sind vielleicht konträrer Meinung. Und das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, viele Menschen, ich sage jetzt bewusst in einer so privilegierten, geschützten Position, wie ich Zeit meines Lebens sie verbracht habe, nie oder selten gemacht haben. Und das tut unglaublich weh, das ist schmerzhaft, das ist kein gutes Gefühl und ich will das jetzt auch nicht schönreden. Ja? Aber das kann, glaube ich, auch auf der persönlichen Ebene zu einem Wachstum führen. Mhm. Ich sage es immer so ganz vorsichtig, weil ich natürlich nicht in diesen Gemeinplatzkrise als Chance fallen will. Ja? Aber ich glaube, es hilft uns nichts, wenn wir sagen, alles ist schlecht. Ich sage jetzt ein
Schießen wolltest du sagen, gell?
Nein.
Ich sag's.
Alles ist schlecht, sondern ich merke für mich selber in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, ich könnte mich jetzt urärgern, grantig sein, irgendwie mit dem diskutieren, bis ich daherkomme. Oder ich könnte mir denken, spannend, ja, was ist das jetzt für eine Erfahrung, die ich mache? Wie gehe ich damit um? Gar nicht jetzt gleich produktiv, sondern einfach, was macht das mit mir? Kann ich da irgendwie einen Platz in mir aufmachen, der vorher nicht da war? Kann ich da irgendwas daraus generieren, wo ich zumindest sage, interessant? Ja?
Gut, es gibt aber halt so viele, sagen wir mal, einerseits Meinungen, Haltungen, die man haben kann, aber es gibt auch so viele Lebenslagen, die natürlich auch die emotionalen Haltungen zu Thema X beeinflussen. Wir sehen sie ja jetzt auch gerade. Also jemand, der eben so einigermaßen privilegiert ist wie wir, vielleicht gar kein Problem im Leben hat und dann kommt das erste Problem ins Leben, nämlich eine Pandemie. Mhm. Dann starrst du auf dieses Problem Pandemie. Leute, die 10 Probleme im Leben haben, ökonomische, ohnehin sich durchsetzen, dann nicht wissen, wie sie die Rechnungen zahlen können. Als Taxifahrer bist du dann vielleicht noch halber selbstständig oder ganz selbstständig, wie auch immer. Also du hast 10 Probleme und dann kommt der eines noch dazu, musst du das Problem gar nicht leugnen, um zu sagen, das ist jetzt nicht mein Problem. Mehres Problem.
Also ich glaube tatsächlich...
Und das war eigentlich meine Frage. Entschuldige. Wenn wir das in Rechnung stellen, wo bleibt dann eigentlich die Basis für eines Wirs? Wir sind alle so unterschiedlich. Mhm. Es ist erstaunlich, dass wir uns überhaupt unterhalten können.
Also einerseits glaube ich, und die Erfahrung habe ich ganz deutlich auch gemacht, eben auch im Austausch mit vielleicht Menschen, die in ihrem Leben bisher nicht ganz so beschützt und privilegiert waren. Die Angst vor dem Virus muss man sich auch erst leisten können. Also das ist eine unmittelbar heftige Erfahrung, die ich machen musste. Das kann jetzt sein, weil, wie du sagst, Menschen vielfache finanzielle, gesundheitliche Krisen schon durchgemacht haben, dass halt Corona eine von vielen ist, die da wieder auf einen zukommt, ja, und gar nicht irgendwie die Top-Priorität. Und das muss man erst akzeptieren lernen können. Und das ist schwierig, wenn man aus der eigenen Lebensrealität kommt. Und Das ist sozusagen das eine. Du hast das jetzt leider so in eine pessimistische Richtung gebracht.
Also habe ich das? Das wollte ich so gar nicht.
Wie finden wir da überhaupt noch einen Common Ground?
Aber ich glaube genau, dass wir trotzdem einen finden.
Genau. Weil trotz allem, erstens geht's ja eh noch, nicht? Da fühle ich mich halt wieder so unglaublich auch an die Art der Krisenbewältigung und Krisenbeschreibung, jetzt in Anführungszeichen, 2015 zurückerinnern. Mhm. Weil das ist natürlich jetzt, wenn ich sage, Geschichtsschreibung ist ein bisschen jetzt großes Wort, das liegt 6 Jahre zurück. Aber im Rückblick darauf ist das ja...
Ist eine Epoche, angesichts dessen, was wir erlebt haben.
Ist das ja eigentlich das Horrorjahr, nicht? Ja. Also das ist ja, 2015 darf sich nicht wiederholen, ne? Ich sage es jetzt einmal. Haben wir durch alle Parteien gehört, dass das so sein soll und muss und Ding. Das finde ich jetzt in der Bewertung interessant, weil ich bin ja der Meinung, da ist auch einerseits unglaublich viel gelungen. Da sind so viele Strukturen entstanden, die uns jetzt helfen. Das sieht man nicht. In unterschiedlichen Bereichen war das so. Da haben wir das erste Mal auf der rechtlichen Ebene sowas wie ein Integrationsgesetz bekommen, das ein Einwanderungsland wie Österreich nicht hatte, bis dato absurd. Also da ist natürlich auch so viel entstanden. Ne? Und ich glaube schon auch ein größeres Wir entstanden, aber das haben wir immer ausgeblendet. Ja. Und die Gefahr, die ich sehe, ich meine, jetzt sind wir halt gerade wirklich in den Mühen der Ebene, muss man sagen. Und ich gestehe uns allen zu, dass wir grantig und gereizt sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das sein dürfen. Aber ich würde halt hoffen, dass wir auch dann in der Bewertung dessen, was da passiert, diese Nuancen sehen. Vielleicht hat das auch der Professor Wenisch so gemeint. Ja? Es ist ja selten dieses komplett schwarz und komplett weiß, sondern es sind diese zahlreichen Grautöne, die sich da auftun und die ein bisschen stärker wahrnehmen. Das würde ich mir halt wünschen.
Das war die Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger in einem Gespräch mit Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum am 5. März 2021. Beim Bruno-Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kluge Autorinnen und Autoren sind regelmäßig im Falter zu lesen, genau genommen jede Woche. Falls Sie noch kein Abonnement des Falter haben, versuchen Sie doch das Testabo, das gratis ist, ganz so wie dieser Podcast. Ein Testabo können Sie über die Adresse abo.falter.at im Internet bestellen. Neu aus der Falter-Redaktion ist der Falter Morgen. Das ist ein Newsletter, der immer in der Früh an Ihre E-Mail-Adresse geschickt wird. Der Falter Morgen ist für Sie ebenfalls nicht mit Kosten verbunden. Nur anmelden, das reicht. Und zwar unter der Internetadresse www.falter.at/morgen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.